Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Fixpreis für die Operation im Spital ist medizinisch kein Problem. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung zu den Fallpauschalen. Die Schweizer Wirtschaft wächst dieses Jahr um 2,8%. Das sagen die ETH-Konjunkturforscher voraus. Dann Tunesiens Ex-Präsident Ben Ali im Schnellverfahren und in Abwesenheit verurteilt. Was ist von diesem Prozess zu halten? Und 11 Freunde sollt ihr sein, aus 11 verschiedenen Herkunftsländern. Die Schweizer U21 als leuchtendes Beispiel für gelungene Integration. Thema um 1 im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt das Aktuellste zusammengefasst in den Nachrichten. Christoph Studer.
Spitäler, denen für die Behandlung ihrer Patienten eine Pauschale bezahlt wird, schicken ihre Patienten nicht früher nach Hause als Spitäler, die nach Aufwand abrechnen. Mindestens gilt dies für jene Spitäler mit Pilotprojekten, die nun untersucht worden sind. Dass die Aufenthaltsdauer in den letzten Jahren generell gesunken sei, habe mit der effizienteren Behandlung zu tun, heißt es in einer Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Auch die Zahl der Patienten, die nach ihrer Entlassung aus dem Spital erneut eingeliefert würden, sei nicht von den Fallpauschalen abhängig. Ab nächsten Januar werden in sämtlichen Spitälern der Schweiz Fallpauschalen gelten. Die Kampagne des Bundes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zeigt offenbar erste Erfolge. Immer mehr kleinere Arbeitgeber melden sich an für die Abrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen. Es sind dies private Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen. Zudem setzten die Kantone zusätzliches Personal zur Kontrolle ein, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO meldet. Allerdings würden sich noch nicht alle Kantone gleich stark engagieren. Die kantonalen Kontrolleure sprachen letztes Jahr in 3000 Fällen eine Strafe oder Mahnung aus. Das war in 8% der 37.000 Personenkontrollen. Die Schweizer Wirtschaft werde nächstes Jahr nicht so stark wachsen wie im Frühjahr noch angenommen und auch nicht mehr so stark wie dieses Jahr. Denn der Franken sei stark und die Wirtschaft lege weltweit weniger zu. Das sagt die KOV-Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich voraus. Um 1,9% werde die Wirtschaft nächstes Jahr wachsen und um 2,8% in diesem. Die Wirtschaft im Umweltsektor ist in den letzten Jahren deutlich schneller gewachsen als die schweizerische Gesamtwirtschaft. Das sagt die Umweltschutzorganisation WWF. Sie beruft sich auf eine eigene Studie. Besonders stark zugelegt haben demnach Unternehmen, die im ökologischen Bausektor tätig sind oder solche, die nachhaltige Finanzanlagen anbieten. Laut dem WWF beschäftigt die Schweizer Umweltwirtschaft insgesamt 116.000 Personen und macht einen jährlichen Umsatz von 29 Milliarden Franken. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter kritisiert die Ausschaffungshaft. Die Einrichtung sei nicht zweckmäßig und nicht verhältnismäßig, sagte die Kommission nach einem Besuch im Ausschaffungsgefängnis am Zürcher Flughafen. Sie empfiehlt mehr Bewegungsfreiheit und weniger Sicherheitsvorkehrungen. Die Kommission begrüßt, dass die Zürcher Kantonsregierung Veränderungen in Aussicht stellt. In Bern hat die Polizei das Protestlager von Atomkraftgegnern vor dem Hauptsitz der bernischen Kraftwerke BKW geräumt. Beim Einsatz in der Nacht sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Kurz nach der Atomkatastrophe von Fukushima im März hatten sich AKW-Gegner vor dem BKW-Hauptsitz eingerichtet. Seither forderten sie die sofortige Abschaltung des AKW Mühleberg. Einen freiwilligen Abzug hatten die Aktivisten abgelehnt. Großbritanniens Premierminister David Cameron ist dagegen, dass auch die britischen Steuerzahler für die Griechenlandhilfe aufkommen müssen. Er werde sich versuchen, widersetzen, Großbritannien in die Rettungsbemühungen der Eurozone einzubeziehen, sagte Cameron an einer Tagung der Londoner Zeitung The Times. Großbritannien gehöre der Eurozone nicht an und trage deshalb auch keine Verantwortung für sie. Kommende Nacht wird das griechische Parlament eine Vertrauensabstimmung über die neue Regierung durchführen. Die regierenden Sozialisten verfügen über eine knappe Mehrheit. Für den Nachmittag rechnet die Polizei zudem mit neuen Protesten vor dem Parlamentsgebäude in Athen. Die britische Nationalbibliothek stellt 250.000 Bücher frei zugänglich ins Internet. Das hat sie mit dem Google-Konzern vereinbart. Es sind Forschungsberichte aus den Jahren 1700 bis 1870. Darunter findet man Werke, die historische Epochen beleuchten, zum Beispiel die Aufklärung. Oder auch eine Beschreibung des ersten motorbetriebenen U-Bootes von 1858. Bis 2020 will die britische Nationalbibliothek sämtliche 15 Millionen Schriften digital verfügbar machen.
Informiert am Mittag, Rendezvous, es ist 12.36 Uhr, so geht es hier weiter. Der Pauschalpreis im Spital führt zur Schnellabfertigung der Patienten, das Vorurteil stimmt nicht, Details zur Studie gleich. Andere Themen, unsere Wirtschaft wächst.
Eine Wachstumsrate von 2,8% tönt in der Tat gut.
Sagt der ETH-Konjunkturforscher Jan Eckbert Sturm, doch es gibt ein Aber. Kaum Einwandererkinder an den Schweizer Unis, es liegt am Elternhaus, sagen Bildungsforscher. Der Traum von Demokratie und Rechtsstaat weit weg von Kairo, unsere Reportage aus Oberägypten. Und die Hippies kaufen ihre Stadt, die überraschende Einigung in Christiana, Kopenhagen. All das gleich, zuerst aber nochmal zu Christoph Studer.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.134 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 21,03 gehandelt, der Dollar zu 84,37 Rappen. Das Wetter: Am Nachmittag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne trotz einigen Quellwolken. Am Abend ist in den Bergen und im Jura mit einzelnen Gewittern zu rechnen, die Temperatur bei 26 bis 30 Grad. Am Mittwoch sind bereits am Morgen erste Gewitter möglich, später gehen verbreitet Schauer und Gewitter nieder, bei schwülwarmen 25 Grad. Am Donnerstag wird es wechselhaft mit einigen Regengüssen, im Norden liegen die Höchstwerte bei 20, im Süden bei 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Den Blinddarm herausnehmen, zum Beispiel. Das hat vom nächsten Jahr an einen fixen Preis in jedem Schweizer Spital. Diese sogenannten Fallpauschalen gelten als wichtiges Element für mehr Transparenz, für mehr Effizienz in den Spitälern. Aber es gibt auch Befürchtungen, zum Beispiel, dass die Patienten dann zu früh nach Hause geschickt würden. Jetzt kommt eine große Studie des Bundes zum Schluss. Wer für die Operation eine Pauschale zahlt, muss deswegen nicht früher heim. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium, das von Bund und Kantonen getragen wird, wollte es genau wissen. 3,5 Millionen Patientendaten wurden gesichtet aus einem Zeitraum von 7 Jahren und aus über 150 Spitälern in der ganzen Schweiz. Darunter 33 Spitäler, die bereits heute nach dem sogenannten Fallpauschalensystem abrechnen. Spitäler also, in denen von vornherein festgelegt wird, wie eine Hüftoperation oder ein Blinddarm berechnet werden. Das Ergebnis der Studie ist klar, sagt Marcel Wittmer vom Gesundheitsobservatorium. Ob ein Spital nach Fallpauschalen abrechnet oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, wie lange Patienten im Spital bleiben.
Die Erkenntnis ist die, dass die Patienten nicht Angst haben müssen, dass sie zu früh entlassen werden, wenn sie über Fallpauschalen abgerechnet werden.
Und auch nicht, dass sie, weil sie zu schlecht versorgt werden, mit einer Art Drehtüreffekt wieder zurück ins Spital müssen.
Und das ist eigentlich die große Erkenntnis, weil man sich schon erwartet hat, dass die Fallpauschalen ein Anreizsystem darstellen, die eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer auch anstrebt.
ein Anreizsystem für kürzere Spitalaufenthalte über Fallpauschalen. Das hat in den letzten Monaten immer wieder zu Diskussionen geführt. Denn die Fallpauschalen sollen ab nächstes Jahr in allen Spitälern der Schweiz eingeführt werden, als ein wesentliches Element der neuen Spitalfinanzierung. Denn diese möchte nicht mehr nur mehr Transparenz in den ganzen Spitalbereich bringen, sondern auch mehr Effizienz. Nun aber zeigt sich, bisher hatten die Fallpauschalen diesen Effekt nicht.
Diese erwartete Effizienzsteigerung ist hier nicht eingetroffen, das ist richtig.
Fachleute zeigen sich von der Erkenntnis der Studie wenig erstaunt. Bernhard Wegmüller, der Direktor von H+, dem Verband der Schweizer Spitäler.
Wir haben immer gesagt, dass die Fallpauschalen in dem Sinne nicht zu diesen Fehlanreizen führen. In den Spitälern werden die Leute nach medizinischen Kriterien behandelt und nicht nach dem Geld.
Zumindest war das bisher so, betont Wegmüller. Denn ob die Spitäler diese Leistungen nächstes Jahr auch noch garantieren können, das sei nicht gesagt. Denn in diesen Wochen laufen wegen der neuen Spitalfinanzierung die Verhandlungen zu den Fallpauschalen für die ganze Schweiz. Und diese machen den Spitälern große Sorgen.
Von unserer Seite her befürchten wir natürlich, dass insgesamt das Geld zu knapp gehandhabt wird für die Spitäler. Und das würde in der Tat in den Spitälern zu Problemen führen.
Längerfristig zu vorzeitigen Spitalaustritten, kurzfristig zu weniger Personal für eine gute Betreuung. Eine Befürchtung, die auch die Politik teilt. Zum Beispiel die grünliberale Ständerätin und frühere Zürcher Gesundheitsdirektorin Verena Diener.
Und die andere Gefahr ist die, dass Spitäler oder Trägerschaften von Spitälern einen größeren Gewinn erwirtschaften wollen und damit den Druck auch erhöhen.
Und deshalb die Patienten so schnell wie möglich entlasten wollen. Fazit, die Studie zu den Fallpauschalen zeigt deutlich, bis jetzt gab dieses Instrument keinen Anlass zur Kritik. Vom Tisch ist das Thema deswegen aber noch lange nicht.
Trotz Unruhen rund um Griechenland, trotz starkem Franken, die Wirtschaftsprognosen für die Schweiz für das laufende Jahr tönen gut. Die Schweizer Wirtschaft werde wachsen, laut Konjunkturforschungsstelle der ETH, wir haben es gehört, um 2,8%, um etwas weniger laut SECO. Aber ist das die ganze Wahrheit? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Plus 2,8%, das ist nicht schlecht, gerade wenn man vergleicht mit den Vorjahren, plus 2,6 das eine Mal, minus 1,9% das andere Mal. Und dennoch, so ganz zufrieden dürfe man nicht sein, sagt der Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF, Jan Egbert Sturm.
Eine Wachstumsrate von 2,8% tönt in der Tat gut. Man muss aber feststellen, dass ein Teil dieser hohen Wachstumsrate eigentlich nur eine ganz kleine Branche gewidmet werden kann, nämlich der Transithandel, die Rohwarenhändler, wo im ersten Halbjahr diesem Jahr doch stark profitiert worden ist.
Firmen wie die Zuger Glencore zum Beispiel, sie handeln mit Erdöl, Soja, Weizen etc. Das sei ein spezieller Bereich, weil die Waren ja nicht in die Schweiz kämen. Und speziell auch, in der Schweiz habe dieser Sektor auffallend stark zugenommen, bestätigt Bruno Panisari vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Wir hatten in den letzten 10 Jahren ein Wachstum pro Jahr von ungefähr 30% im Durchschnitt. Und diese Rubrik schwankt ziemlich viel von Jahr zu Jahr. Und für dieses Jahr haben wir wiederum eine starke Entwicklung.
Die Einnahmen aus diesem sogenannten Transithandel sind über 17 Milliarden Franken. Sie sind inzwischen höher als diese aus dem Tourismus. Das ist viel. Und zurzeit eine Besonderheit, wenn man Prognosen macht. Denn zum einen schwankt dieser Bereich stark. Es handelt sich nämlich um große Mengen mit Preisen, einmal ganz hoch und dann wieder ganz tief. Und dies ist schwer prognostizierbar. Zum anderen schafft der Rohstoffhandel nicht groß Arbeitsplätze. Etwas, was eigentlich wichtig wäre für das Wachstum der Wirtschaft. Nochmals der KOF-Leiter Jan Egbert Sturm.
Weil es eigentlich personalmäßig keine große Auswirkung hat und auch für den gesamten Wirtschaftsraum Schweiz keine direkten großen Konsequenzen hat, muss man hier vorsichtig sein.
Das Wirtschaftswachstum ist also nur halb so gut, wie es tönt. Beim Rohstoffhandel ist es wie mit den Einnahmen vom Investmentbanking bei den Banken. Je größer der Anteil ist, umso mehr bekommt man die Schwankungen zu spüren und dem Arbeitsmarkt bringt das nicht viel.
Je höher die Schulstufe, desto rarer werden in der Schweiz die Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln. Das Problem sei das Elternhaus, nicht etwa Diskriminierung in der Schule. Das sagt jetzt eine Studie des Nationalfonds. Einzelheiten von Dominik Meyer.
Schulkarrieren und Prüfungsresultate von hunderten Deutschschweizer Primarschülern haben die Bildungsforscher analysiert. Warum schaffen deutlich weniger Kinder mit ausländischen Wurzeln einen höheren Bildungsabschluss? Werden bereits zwischen 1. und 6. Klasse die Weichen falsch gestellt? Studienleiter Rolf Becker entlastet die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer in einem wichtigen Punkt.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass es keine Anzeichen für Diskriminierung von Migrantenkindern gibt.
Das ist bemerkenswert. Vor wenigen Tagen nämlich präsentierte die Universität Zürich eine andere Studie. Dort gab es für den Kanton Zürich Anzeichen dafür, dass Schüler mit ausländischen Wurzeln bei gleicher Leistung schlechtere Noten erhielten als Kinder mit deutscher Muttersprache. Sein Forscherteam habe mehr Kriterien untersucht als die Zürcher Studie, sagt Rolf Becker, Professor für Bildungssoziologie an der Universität Bern.
Welche Nationalitäten die Schulkinder haben, was das Einreisealter war, welche Sprachstrukturen sie im Elternhaus aufweisen, das alleine hat schon gereicht, um die Disparitäten zwischen Migrantengruppen und den Einheimischen aufzuklären.
Fakt bleibt aber, Kinder mit ausländischen Wurzeln haben bei gleichem Können unter Umständen geringere Chancen, an ein Gymnasium zum Beispiel zu wechseln. Warum? Die Sprachkenntnisse seien wichtig, vor allem aber das Elternhaus, sagt Becker, vor allem bei Kindern aus dem Balkan, der Türkei oder Portugal. Die Eltern sind selber schlechter gebildet, haben weniger Geld zur Verfügung und spornen ihre Kinder weniger an, und das bleibe während der ganzen Schulzeit so.
Sodass dann bei dem gleichen Unterricht und bei den gleichen Voraussetzungen innerhalb der Schule die Schulkinder im Vorteil sind, deren Eltern über ein hohes Bildungsniveau verfügen, hohe Bildungsaspirationen haben, versuchen auch ihre Bildungsmotivation an ihre Kinder weiterzugeben.
Der Schulunterricht selbst kann die Schere zwischen privilegierten und weniger privilegierten Schülern nicht schließen. Zu groß ist der Einfluss des Elternhauses. Ganz von der Hand weisen kann Becker den Diskriminierungsverdacht allerdings nicht überall. Bei der Lehrstellensuche sind ausländische Jugendliche benachteiligt und dort lassen sich nicht alle Nachteile mit der fehlenden Förderung zu Hause erklären. Insgesamt empfehlen die Forscher eine gezieltere Sprachförderung für ausländische Kinder bereits vor der obligatorischen Schulzeit. Einwandererfamilien sollten auch besser über das Schulsystem informiert werden. Und Studienleiter Rolf Becker wünscht sich eine Debatte über das Bildungssystem als Ganzes. Er fragt sich, ob die Leistungsstufen auf dem Sekundarniveau heute nicht zu sehr Kinder aus bildungsfernen Schichten benachteiligen.
«35 Jahre, das ist die Strafe für den gestürzten tunesischen Präsidenten Ben Ali und seine Frau, die ein Gericht in Tunis gestern ausgesprochen hat. Das bestrafte Delikt, Veruntreuung von Staatsvermögen in großem Stil. Das ehemalige Präsidentenehepaar ist allerdings in Saudi-Arabien im Exil, eine Auslieferung ist nicht in Sicht. Auffallend, begonnen hatte der Prozess erst gestern Vormittag.» Ich sprach darüber mit Beat Staufer, er ist freier Journalist und berichtet sehr oft aus Tunesien, und fragte ihn darum zuerst, was war denn das für ein Prozess, warum ging das so schnell?
Das war ein rechtsstaatlich eher fragwürdiger Prozess. Ben Ali und seine Frau sind innerhalb von wenigen Stunden verurteilt worden. Die Anwälte hatten nur sehr beschränkt die Möglichkeit, ein Plädoyer zu halten. Ich denke, im Vordergrund steht hier, ein Zeichen für die tunesische Bevölkerung zu setzen, dass die Justiz jetzt vorgeht gegen den ehemaligen Staatspräsidenten.
Aber dieser Prozess war erst der Anfang einer ganzen Reihe von weiteren Gerichtsverhandlungen.
Ben Ali ist in insgesamt 93 Punkten angeklagt. Die zentralen Punkte, die folgen erst noch, der Auftrag an die Sicherheitskräfte, auf die Demonstranten zu schießen, die systematische Ausplünderung des Landes und viele weitere Punkte. Man kann davon ausgehen, dass dieser Prozess dann noch mehrere Wochen dauern wird.
Ben Ali ist in Saudi-Arabien. Das Land hat auf ein Auslieferungsgesuch aus Tunesien bisher nicht reagiert. Man geht auch nicht davon aus, dass eine Auslieferung erfolgt. Warum eigentlich nicht? Was verbindet Ben Ali mit Saudi-Arabien?
Ja, Saudi-Arabien macht implizit seine traditionelle Gastfreundschaft geltend. In Tat und Wahrheit dürfte aber Saudi-Arabien ein vitales Interesse an einer Allianz mit autoritär bis diktatorisch regierten Staaten haben. Und Saudi-Arabien tut auch einiges, um die Ausbreitung der arabischen Demokratiebewegung zu verhindern.
Nehmen wir jetzt an, Ben Ali und seine Frau werden diese Strafen gar nie absitzen müssen. Welche Bedeutung haben denn diese Prozesse überhaupt für das tunesische Volk?
Ja, im tunesischen Volk ist immer noch eine unglaubliche Wut gegenüber Ben Ali, seiner Frau und dem ganzen mafiösen Umfeld des Familienclans zu spüren. Und die Menschen wollen jetzt einfach, dass da etwas geschieht. Am liebsten möchten sie, dass Ben Ali und seine Frau vor Gericht gestellt würden, in Tunesien selber. Ein erster Schritt ist jetzt passiert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Prozess in Abwesenheit letztlich die Frustration, die Erwartungen der Tunesier und Tuneserinnen erfüllt.
Seit Ben Ali gestürzt wurde, sind jetzt gut 5 Monate vergangen. Wie grundlegend hat sich politisch denn seither das Land verändert?
Das Land befindet sich in einer sehr schwierigen Übergangsphase. Es gibt neu geschaffene Gremien, etwa die im Hintergrund wirkende hohe Instanz für die Verwirklichung der Ziele der Revolution. Und diese Gremien leisten sehr wichtige Aufbauarbeit. Gleichzeitig ist aber die Frustration in der Bevölkerung über das langsame Fortschreiten, über die nur langsam sichtbaren Fortschritte sehr deutlich zu spüren. Und die Frage ist, ob das nicht mittelfristig zu Problemen führt. Einerseits ist die wirtschaftliche Lage sehr schwierig, der Tourismus ist eingebrochen, sehr viele Migranten sind aus Libyen zurückgekehrt, es sind weit über 100.000 Flüchtlinge aus Libyen noch im Land und wie gesagt, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch und die Gefahr besteht, dass die Menschen sich vielleicht populistischen Parteien zuwenden, die ihnen etwas versprechen, das sie dann später gar nicht einhalten können.
Das sagt Beat Stauffer zur Situation in Tunesien. In Ägypten sind auch schon mehr als 4 Monate vergangen seit dem Sturz Hosni Mubaraks und inzwischen wird heftig über die kommenden Parlamentswahlen debattiert. Der regierende oberste Militärrat möchte bereits im September wählen lassen, aber Politiker der eben erst gegründeten Parteien verlangen eine Verschiebung, weil die Zeit bis September nicht reiche, um im ganzen Land bekannt zu werden. Wie wichtig das wäre, zeigt der Augenschein in der Gegend um Luxor, 700 Kilometer südlich von Kairo. Matthias Kündig hat die Gegend besucht.
Unweit des Tals der Königinnen im Dorf Gurna, wo die meisten Häuser noch aus luftgetrockneten Lehmziegeln gebaut werden, lebt Khairi Ibrahim. Noch vor einem Jahr getraute er sich nicht, dem Journalisten aus der Schweiz ein Interview zu geben. Heute spricht der Souvenirverkäufer offen über seine Vision für Ägypten. Ein demokratischer Staat nach europäischem Vorbild, der die Rechte seiner Bürger respektiert.
We wish one day to be like European countries, to feel that we are a human being, we have our rights, we can take our rights. And I think this is going to happen, but it needs time.
Im Nachbardorf Jezirat Bayrat arbeitet Ahmed Ammar. Der Sekretär eines Hilfswerks für behinderte Kinder stellt fest, das Interesse für Politik ist erwacht. Selbst in entlegenen Dörfern machen sich die Menschen Gedanken über die Zukunft des Landes.
You see now more and more of the people they speak about politics, about the government, about what the future is coming with, and they think, but they do not know too much about, for example, what means liberal.
Viele sind bei der Referendumsabstimmung am 19. März zum ersten Mal in ihrem Leben an die Urne gegangen. So auch die 5 jungen arbeitslosen Männer, die wir ebenfalls in Jezirat Bayrat treffen. Badawi liest als einziger der Gruppe täglich Zeitung und sympathisiert mit der revolutionären Jugend Kairos. Er hat überzeugt Nein gesagt zu den Verfassungsänderungen und zu einem frühen Wahltermin. Ahmed hingegen sagte Ja. Von Wahlen im September versprach er sich Ruhe und Stabilität. Auch Mohammed stimmte Ja. Heute ist Mohammed unsicher. Er habe sich wohl vom Scheich beeinflussen lassen. Dieser hatte sie in der Freitagspredigt vor der Abstimmung aufgefordert, ein Ja einzulegen. Badawi hat sich darüber geärgert.
He said yes. Go and say yes. And that's wrong. Why?
Der Hilfswerkmitarbeiter Ahmed Ammar hat in Moscheen Ähnliches gehört. Wer Nein stimme, komme in die Hölle und sei kein guter Muslim.
That if you say no, for example, you will go to hell. Or that if you say no, that then you are not good Muslim.
Oberägypten wird von der Zentralregierung traditionell vernachlässigt. Schulen sind überfüllt und selbst in der Stadt Luxor fehlen kulturelle Angebote oder Buchhandlungen. Deshalb haben Scheichs und Imame einen großen Einfluss auf das Denken der mehrheitlich gläubigen Bevölkerung. Eine gefährliche Situation findet Ahmed Ammar mit Blick auf den demokratischen Umbau des Landes.
The Imams, they play a very strong role to direct the people's minds in which way to think. Mostly the Upper Egyptians, they are believers. And when they use the belief to direct the people, that's too dangerous.
Auf dem Land, wo die meisten kaum Zugang zum Internet haben, fehlen die säkularen Gegenstimmen, sorgt sich Ahmed Ammar. Liberale Politiker und Jugendaktivisten konzentrierten ihre Aktivitäten auf Kairo. Religiöse Eiferer seien auf dem Land deshalb viel präsenter.
For this reason we have Salafis and Muslim brothers in Upper Egypt more than the liberals. They don't see any liberal coming and talking to the normal people with their normal language.
In der Art, wie jemand spricht, erkennen Ägypter sofort, welcher Klasse jemand angehört und welche Bildung er genossen hat. Ein wohlhabender Intellektueller aus Kairo wird im Süden nicht verstanden.
Mostly they are in a higher rank. Mostly they are more intellectual. So they speak different language.
Dennoch ist Ahmed Ammar überzeugt, die Ägypter wollen keinen Gottesstaat. Denn sie wissen, in Afghanistan, Iran oder Saudi-Arabien geht es den Menschen nicht besser.
Afghanistan, Iran or even Saudi-Arabien, they didn't make any real improvement for their people. We want equality, justice and freedom. Democracy is the ruling of the people. We want to rule ourselves, not any kind of religious. Religious is kind of another dictatorship.
Auch der Souvenirverkäufer Khairi Ibrahim fordert, nicht die Religion solle herrschen, sondern das Volk. Und dieses wisse ja jetzt, wo der Tahrir-Platz sei.
People now, they know Tahrir Square. If something happened from any government, so everybody know Tahrir Square, know the squares here in Luxor. We know if we are a few people together, we can change something.
Die Revolution habe ihnen gezeigt, wenn sie sich zusammentun, dann können sie auch etwas verändern.
Die Reportage aus Oberägypten von Matthias Kündig im Rendezvous. Es ist 3:03. Es war vor 40 Jahren, 1971. Als dänische Hippies mitten in Kopenhagen einen stillgelegten Marinestützpunkt besetzten und daraus den alternativen Stadtteil Christiania machten oder entstehen ließen. Vielen dänischen Politikern war dieser Freistaat mit seinen anderen Lebensformen und Regeln in all den Jahren ein Dorn im Auge. Christiania stand so oft vor dem Aus, aber jetzt haben sich Bewohner und Staat auf eine Lösung geeinigt, die dem Alternativquartier eine Zukunft sichert. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Seit der dramatischen Gründung im Sommer 1971 ließ Europas größtes Alternativquartier Christiania niemand unberührt. Für bürgerliche dänische Politiker waren die farbigen Eigenbauten auf dem ehemaligen Militärgelände nichts anderes als eine Niederlage des Rechtsstaates. Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt machten den Stadtteil zur größten Touristenattraktion des Landes. Und für einige tausend Menschen wurde das 34 Hektaren große Gebiet an bester Lage im Zentrum von Kopenhagen zur Heimat. Seit 40 Jahren verwaltet sich Christiania selbst. Der Stadtteil genoss lange Sonderrechte, die aber auch dazu führten, dass nicht nur die alternative Kultur, sondern auch der Drogenhandel zum Bild des ursprünglichen Hippie-Quartiers beitrug. Immer wieder zogen sich zudem Krawallmacher nach Großdemonstrationen in den unübersichtlichen und stark begrünten Stadtteil zurück, was den Ruf nach einem Ende des Experimentes von politischer Seite lauter werden ließ. Überraschend ist es nun aber doch noch gelungen, einen Kompromiss zu finden, der Christianias Zukunft sichert. Nachdem die Bewohner auch vor dem höchsten Gericht Dänemarks einen Prozess um Sonderrechte verloren hatten, bot die dänische Armee als ursprüngliche Besitzerin des Gebietes der Christiania-Bewohnerschaft unter Auflagen an, den Stadtteil zu kaufen. Gestern Abend nun einigten sich die gut 700 erwachsenen Bewohner Christianias an einer wie üblich stürmischen Vollversammlung darauf, dieses Angebot anzunehmen. Für gut 12 Millionen Franken kann nun eine neu gebildete Christiania-Wohngenossenschaft die zentralen Teile des Stadtteiles übernehmen. Der Rest wird vom Staat permanent an die Bewohner vermietet. Damit kann die Autonomie und der Charakter des Freistaates weitgehend erhalten werden, auch wenn künftig die Christianiter, wie alle anderen Bewohner Kopenhagens, Abfall- und Stromgebühren bezahlen müssen. Der dänischen Hauptstadt bleibt somit der sicherlich spannendste Stadtteil erhalten. Und viele der in die Jahre gekommenen Hippies, die vor 4 Jahrzehnten zu den Besetzern gehörten, können sich nun auf einen Lebensabend in den eigenen 4 Wänden freuen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.